Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Ich freue mich wieder, heute mit euch die Bibel aufzumachen. Und ich möchte wirklich allen, auch für dieses kommende Jahr, wenn ihr noch keine Vorsätze habt, ja, euch nur zu empfehlen, wenn du nur kannst, bring eine Bibel mit, bring deine Bibel mit. So, wir sind im Johannesevangelium Kapitel 4 und ich möchte heute noch gar nicht weitergehen, sondern Teil 2 machen, die Fortsetzung und auch die Vertiefung von dem, was wir angefangen haben. Und zwar die ganze Geschichte, die wir bis jetzt betrachtet haben, in diesem Kapitel 4, also von Vers 1 bis Vers 42, ist ja eine Geschichte und hätte eine Predigt sein sollen, eine lange, bis die Leute aus dem Fenster fallen. Also deswegen möchte ich hier nochmal mit uns drüber gehen, warum. Ich glaube, wenn ich in mein Leben persönlich hineinsehe, merke ich, dass diesbezüglich Dinge fehlen. Ja, also, dass Gott an mir diesbezüglich ganz besonders noch arbeiten muss und ich ganz besonders ins Gebet gehen muss, weil es hier viele Sachen gibt, ja, denen ich nicht nachkomme. Und ich denke, dass auch in eurem Leben ihr das genauso wiederfinden werdet, wo ihr sagt, okay, das stimmt, hier muss ich wirklich noch etwas machen. Und aus diesem Grund, denke ich, ist es wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen und Gott seinen Finger auf die Stellen drauflegen lassen, wo es uns wehtut. Ja? Also die Schweizer haben so einen Satz benutzt: Wenn du einen Stein in eine Schweineherde schmeißt, was meinst du, welch eine Sau schreien wird? Ja, was denkt ihr? Hä? Ja, die getroffen wird, ist doch klar. Die getroffen wird, die wird schreien. Und ich glaube, ich meine, sorry für den Vergleich, deswegen habe ich gesagt, dass die Schweizer haben es benutzt. Also wir haben den Text vor uns und diese 42 Verse, ich möchte es nicht lesen, aber nur in kurzen Worten euch daran erinnern. Jesus geht von Judäa weg und er will nach Galiläa gehen, das ist das Ziel und auf diesem Weg sind diese 42 Verse. Er bleibt in Samarien stehen, er spricht mit der Frau dort am Brunnen, seine Jünger gehen shoppen, danach geht die Frau weg wieder in die Stadt und seine Jünger kommen, er unterhält sich mit seinen Jüngern und danach kommt die ganze Stadt raus und Jesus bleibt noch 2 Tage da. Das ist so kurz die Geschichte, die wir vor uns haben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, warum stellt Gott, warum schreibt Johannes das, warum gibt Gott diese Geschichte in diesem Zusammenhang. Und als allererstes möchte ich sagen, klar, ich hatte letztes Mal 3 Gründe genannt und auf die werden wir auch heute eingehen, aber Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 29, lernt von mir, ja, und so weiter. Also die Geschichte hat einen ganz besonderen Grund und zwar der Grund ist die Offenbarung Jesu. Ja. Das ist der Hauptgrund, das Ziel, warum diese Geschichte hier ist, damit wir etwas von Jesus lernen. Das andere, also das Hauptziel dieses Textes ist, uns zu zeigen, wer Jesus ist. Ja, die Offenbarung Jesu. Es zeigt uns etwas, das andere, was und wie Gott ist, wie er handelt, seine Person. Und gerade aus der Perspektive, wie Jesus gesagt hat, gerade aus der Sicht, lernt von mir, müssen wir das Ganze betrachten, gerade wie Jesus handelt. Deswegen hatte ich das letzte Mal schon bezeichnet als die Missionsstrategie Gottes. Also wenn wir einfach Jesus anschauen, wie er gehandelt hat, was er gesagt hat, dass wir die Missionsstrategie Gottes hier lernen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht das richtige Wort ist, Missionsstrategie, oder dass man einfach nur sagen muss, okay, lasst uns sehen, wie Gott missioniert, ja, wenn einem dieser Begriff Missionsstrategie nicht passt. weil wir sehr viel daraus lernen können. Und das aus diesem Grund möchte ich hier wieder ansetzen und anfangen. Und das allererste sehen wir aus Vers 4, ist der Ort, ist wichtig. Möchte ich auch gar nicht tiefer darauf eingehen, aber es sollte unser Anliegen sein, dass wir für den richtigen Ort beten, dass Gott uns dort Türen öffnet. Und ich denke jetzt an Kolosser 4, Vers 3, wo Paulus sagt, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefangen bin. Stellt euch vor, der Mann sitzt im Gefängnis. Ja? Da gibt es nichts anderes. Und trotzdem sagt er, es ist mein Anliegen, dass Gott Türen öffnet. Und er spricht nicht unbedingt davon, dass die Tür sich öffnet und er als freier Mann rausgehen darf, sondern er spricht von offenen Türen zu den richtigen Räumen, also zum richtigen Ort, dass man Gott bittet, dass sich die richtige Tür auftut im Gefängnis zu dem richtigen Ort, nicht unbedingt sogar geografisch, sondern auch zu den richtigen Menschen. Also, das sehen wir hier aus Johannes 4, Vers 4. Er musste aber durch Samarien gehen. In dieser Missionsstrategie Gottes, so wie Gott missioniert, ist der Ort wichtig. Zweitens, das, was ich bezeichnet habe, der natürliche Kontakt. Also dadurch, dass wir Jesus betrachten, der sagt, lernt von mir, wie er anfängt. Vers 7, da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Also das bezeichne ich als einen natürlichen Kontakt, den Jesus hier sucht. Einen demütigen Zugang zu den Menschen, einen natürlichen. Er fällt nicht mit der Tür ins Haus, ja, er könnte sich selbst Wasser beschaffen, ja. Er könnte da sogar so einen Springbrunnen draus machen. Er könnte sogar so wie die Israeliten, wo sie durchs Rote Meer gegangen sind, diese Wände aufstellen. So hätte er das Wasser da machen lassen und so einmal reinpiksen und es würde so wie ein Fontänen rauskommen, wo du trinken könntest. Er ist Gott. Ja? Und aus diesem Grund sehen wir, hier ist ein Prinzip, ein Missionsprinzip, das Jesus uns zeigt. Also der natürliche Kontakt. Und ich glaube, dass uns gerade das fehlt. Ja? Mir persönlich fehlt es. Und das ist, was Christian jetzt zum Beispiel auch genannt hat, das würde dazugehören, dieses ganz Natürliche. Es geht nicht sofort, dass du jemanden sozusagen mit der Bibel rechts und links um die Ohren haust und dem Bibelverse entgegenwirfst, sondern der ganz natürliche Kontakt, und zwar der demütige Einstieg, dass man dem Mitmenschen, da wo Gott dich hingestellt hat, praktisch, ja, also mit deinen Händen oder sonst irgendwie hilfst. Und das ist der Schritt Nummer 2 in der Mission, dass wir sehen. Wie gehst du dort voran? Ich denke schon an das alttestamentliche Wort, das Jeremia den Gefangenen geschrieben hat, die nach Babylon weggeführt wurden. Ja, Jeremia war besorgt, dass die Juden, die jetzt in Babylon waren, dass die richtig leben. Und in Jeremia 29, Vers 7 schreibt er ihnen, bemüht euch um die Wohlfahrt der Stadt. Wer vielleicht noch diese Verse in Luther in Erinnerung hat, Luther sagt, sucht der Stadt Bestes. Oder Schlachter, sucht den Frieden der Stadt. Also es geht nicht als allererstes vielleicht sofort mit dem Evangelium reinzuknallen. Ja, wir werden sehen, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, das Evangelium zu bringen. Und es ist noch einerseits noch wichtiger wie das. Aber dieser Punkt ist wichtig, dieser natürliche Einstieg, dass man der Stadt Bestes sucht. Und ich glaube, für uns als Gemeinde, wo suchen wir der Stadt Bestes? Ja? Als Gemeinde oder als Einzelne, ist uns das bewusst? Ist uns das überhaupt ein Anliegen, der Stadt Bestes zu suchen? Ja? Diesen natürlichen Kontakt zu haben, Jawohl, wir haben welche im Hohen Rat als Gemeinde, also im Stadt oder Dorf oder sonst was. Das ist in einer Art und Weise, wo man der Stadt Bestes sucht, das ist korrekt. Ja? Aber allgemein ist es unser Anliegen, sehen wir das überhaupt als Missionsanliegen? Und durch diesen Text, weil Jesus gesagt hat, lernt von mir, möchte ich das als Anliegen uns nahe bringen. Leute, es muss unser Anliegen werden. Also, der Stadt Bestes zu suchen, das wäre allgemein. Wenn ich Jesaja lese, so macht uns Gott durch eine andere Stelle nochmal auf etwas aufmerksam. Und zwar Jesaja 58 von Vers 1. Hier spricht Gott zum Volk und er klagt das Volk an. Und wir werden sehen, im Grunde geht es genau darum, dieser natürliche Einstieg, das natürliche Leben, das natürliche, göttliche, richtige Leben. Ja, das haben wir letztes Mal betrachtet, was das Natürliche oder wie das Natürliche zu verstehen ist. Jesaja 58, Vers 1. Ruf aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünden. Also der Prophet sollte buchstäblich schreien. Ja, er sollte rausgehen und zu dem Volk schreien und zwar ihre Sünde verkündigen. Und jetzt beim nächsten Vers wirst du überrascht sein. Sie suchen mich Tag für Tag. Moment mal, Gott hat doch in Vers 1 gesagt, Übertretungen und Sünden. Wie das denn? Vers 2. Sie suchen mich Tag für Tag und erheben den Anspruch, meine Wege zu kennen. Wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Hier ihr Gebet in Vers 3. Der Vorwurf Gott gegenüber. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Und jetzt kommt Gottes Antwort darauf. Seht, an eurem Fasten geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeit an. Also sie leben ihren Alltag genauso wie am Tag davor. Sie fasten zwar, aber es gibt keinen Unterschied von dem Takt des Fastens zu den anderen Tagen. Siehe, ihr fastet, um zu zanken. Ja, ihr fastet, um zu zanken. Und hier andere Übersetzungen geben nicht ihr fastet, um zu zanken, sondern nochmal der gleiche Vers 4. Bei Streit und Zank fastet ihr. Ja? Also nicht nur, dass das Fasten sozusagen ein Objekt wird, worüber man sich dann streiten kann mit den anderen, sondern bei Streit und Zank fastet ihr. Das würde bedeuten, nicht nur, dass man in diese Richtung, also um zu zanken, fastet, sondern dass man wirklich im Zank und Streit lebt untereinander und trotzdem dann hingeht und fastet. Die jüdische Übersetzung, das habe ich leider nur in Englisch, sie übersetzt das sogar so, your feast lead to quarry and, also, und so weiter. Also dass das Fasten dazu führt, also dass das Fasten dafür gebraucht wird, um zu streiten und zu zanken. Und dann sagt Gott zu ihnen, Vers 5, meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt, wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Und jetzt pass auf, jetzt kommt es. Jetzt erklärt Gott ihnen, wie man richtig Religion sozusagen lebt, wie man religiös wirklich sein soll. Und da drin sehen wir genau diesen Aspekt der natürlichen Mission, des natürlichen Verhaltens. Vers 6. Ist nicht das ein Fasten, das, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbricht. Man muss verstehen, es ist in der Zeit der Sklaverei, der Knechtschaft, wenn einer dem anderen etwas schuldig war und es nicht bezahlen konnte, dann musste er es abarbeiten. Und oft war es so, dass er dann sogar in Sklaverei geriet. Und der Zeit nach, wenn es Juden waren, so mussten sie nach dem Gesetz spätestens im Freilassungsjahr freigelassen werden, ganz gleich, wie viel er dir schuldet. Auch wenn er dir Millionen schuldet, am 7. Jahr war das Erlassjahr, wo die Schuld erlassen wurde und der Mensch musste freigelassen werden. Und die Leute haben die Menschen behalten. Klingt auch irgendwie logisch, wenn er seine Schuld nach menschlicher Sicht nicht gedeckt hat. Und Gott sagt, hör mal zu, lass frei, lass die Leute frei, die dir etwas geschuldet haben. Vers 7. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch und Blut nicht entziehst, spricht nicht, hey, und denk auch an dich selber, ja, sondern es geht darum, du willst religiös sein, ja, du willst mir gegenüber fasten und du kümmerst dich um mich, aber kümmere dich um dein Fleisch und Blut, also um die Leute rund um dich herum. Das ist, was Gott wahre Religion nennt, was er Fasten nennt. Und ich denke, das ist der Punkt, den wir hier bei Jesus sehen, in der Missionsstrategie Gottes, der natürliche Einstieg, wo er in voller Demut zu dieser Frau kommt und ein natürliches Gespräch anfängt. Liebe Gemeinde, das ist, sollte unser Anliegen sein, dass wir ins Gebet gehen. Wo hast du diesen natürlichen Einstieg? Desto länger wir Christen sind, desto weniger haben wir Kontakte zu der Außenwelt, zu Menschen, die ungläubig sind, ja, zu Menschen, die Gott nicht kennen. Wir haben uns gern, wir leben miteinander, wir laden uns gerne ein. Das ist auch alles richtig so. Aber denken wir daran, denken wir an die Missionsstrategie Gottes. Wann hast du das letzte Mal vielleicht gesehen, oh, mein Nachbar, er bräuchte Hilfe oder er ist krank, vielleicht könnte ich da was rüberbringen oder dies oder das. Dieses ganz natürliche, die natürliche Missionsstrategie, das darf nicht fehlen und das sollte unser Anliegen sein, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Das ist, was Gott haben möchte. Also, du denkst, vielleicht holst du zu viel aus diesem Text raus. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hole zu wenig raus. Denn das ist das Vorbild unseres Herrn Jesus. Und wenn du überlegst, nochmal, in welch einer Feindschaft Juden und Samariten waren und dann noch die Beziehung zwischen einem jüdischen Rabbiner und einer samaritischen Frau, ja, die Kluft war eigentlich so riesig, die Jesus hier überwindet, dass er ein natürliches Gespräch mit dieser Frau anfängt und dann als Messias, als Gott, sie sogar noch etwas bittet, spricht Bände. Ja, wisst ihr, etwas nochmal zu der Feindschaft. Ich las in den vergangenen Wochen einen Bericht, einen historischen Bericht, dass uns etwas diese Feindschaft nochmal verdeutlicht und diese Barriere, die Jesus wirklich überschritten hat, um ein Gespräch mit ihr anzufangen, hört. Also es ist ungefähr geschrieben worden um die 100 oder kurz nach 100 hinter Christus, ne? Also nach Christi. Hier heißt es, ein Jose, ein Galiläer, befindet sich, er ist unterwegs durch Samarien, und er trifft eine Beria, also eine Frau von einem ganz bekannten, von einer bekannten Persönlichkeit, und er spricht sie an und fragt sie, auf welchem Weg geht man nach Luda? Ja, er kennt sich nicht aus und er fragt. Sie antwortet zu ihm, törichter Galiläer, haben nicht also die Gelehrten gesagt, er solle sich nicht mit dem Weib unterhalten? Ja. Also das, was er gefragt hat, zählt sie schon als Unterhaltung. Du hättest sagen sollen, wo nach Luda? Fertig. Ja? Also auf welchem Weg geht es nach Luda? Das war schon eine Unterhaltung und wurde betrachtet, du törichter Galiläer. Ja? Also drei Worte, wo nach Luda? Fertig. Also das sehen wir, die Feindschaft, die da vorhanden war und die Jesus übersteigt. Und desto mehr muss uns das deutlich werden, welche Barrieren wir bereit sein sollten zu übersteigen, um diese natürliche, gottgewollte Mission zu betreiben. Also was wäre denn so Gott gewollt? Was sollten wir machen? Als allererstes das, was dir unter die Hand kommt. Das, was du einfach siehst, was dir zufließt, das tue. Nach dem gleichen Prinzip, wisst ihr, wo David das Haus Gottes bauen wollte und Nathan ihm sagt, du bist ein Mann Gottes, du lebst mit Gott, tue sozusagen, was dein Herz begehrt. Willst du ein Haus bauen? Bau. Ja? Also tu, was dir in die Finger kommt, mach, was dir gefällt, wenn es in Gottes Absichten ist. Philipper 4, Vers 8 wäre da ein guter Hinweis, wie es sein sollte. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder was lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Also alles, was in diesen Kategorien ist und es dir in die Quere kommt, mach es. Und auf der anderen Seite, wenn ich an Epheser 2, Vers 10 denke, wo Gott sagt, dass er uns Werke vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen. Das benötigt wiederum umso mehr Gebet, ja, dass wir erkennen, Herr, was sind die Werke, die du für mich vorbereitet hast, in denen ich wandeln soll. Das könnten, natürlich könnten das auch die anderen sein, die du nach Herzenslust machst, aber es könnten ganz besondere Werke sein, die Gott nur von dir haben möchte. Oder auch nur von uns als Gemeinde. Bestimmte Dinge, die wir machen sollten. Also, merken wir, dass es unser Anliegen ist? Ich weiß nicht, kommt ihr alle damit fertig? Lebt ihr das gut aus in eurem Alltag? Oder kennt ihr auch nur die meisten und habt meistens mit Christen zu tun? Das ist auch richtig so. Ein Christ sollte auch mit Christen die meiste Zeit verbringen, um aufgetankt zu werden, aufgebaut zu werden, um Hilfe zu empfangen, um zu wachsen. Das ist korrekt, aber vergessen wir nicht. Also, richtiger Ort, der natürliche Kontakt. Nächstes, geht nicht ohne dem und das geht Hand in Hand. Ihr Lieben, dieser natürliche Kontakt rettet niemanden. Du kannst für einen alles machen. Ja? Du könntest ihm das Brot geben und sozusagen dein Hab und Gut verkaufen und alles ihm geben. Das würde nicht helfen, wenn du ihm nicht das Evangelium bringst. Und aus diesem Grund sehen wir, das nächste ist das Angebot Gottes, das Evangelium, das Gott bringt. Das, denke ich, ist deutlich, das überspringe ich, haben wir auch betrachtet. Das nächste, ja, die Sündenkonfrontation, dass man auf Sünde konfrontiert. Und hier möchte ich noch etwas hinzufügen, und zwar, Leute sehen sich ja nicht als Sünder. Ich muss immer wieder an ein Gespräch denken, das ich mit einer Person hatte, und ich konnte ihn nicht überzeugen. Ja. Er guckte auf sein Leben und hat gesagt, du, ich bin gerecht, ja. Ich habe alles, ich habe niemanden irgendwie Schaden zugefügt, ich war ein netter Mensch, ich habe dies und das und jenes. Du kamst zu dieser Person nicht dran, da war keine Lücke. Und das kann vielleicht auch dir helfen, wenn du daran denkst. Wisst ihr, jetzt ein Behälter mit Wasser, mit reinem, schönen Anhausener Wasser. Ja, wenn du jetzt ein Tropfen Tinte reinmachen würdest, ja, würde das Wasser unrein machen? Würde es verändern? Mit Sicherheit. Aber vielleicht, wenn das Gefäß groß genug ist, vielleicht würdest du das nicht unbedingt sogar sehen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ich wollte es eigentlich, ob man das sieht oder nicht. Aber ich gehe davon aus, wenn das Gefäß groß genug ist und da vielleicht nur ein Tropfen Tinte reinkommt, es vergehen vielleicht ein paar Minuten oder Stunden und vielleicht würde sich das setzen und das Glas wäre wieder sauber. Aber stellen wir uns vor, da kommt einer, so ein guter Arzt, der gerade an den Leichen da präpariert hat, ich weiß nicht, wie das heißt da, was sie da alles machen. Auf jeden Fall kommt er mit seinen ungewaschenen Fingern zu diesem Gefäß und taucht das da rein. Was denkt ihr, wäre das Gefäß immer noch sauber? Wäre das, da muss man wahrscheinlich die Fachleute fragen, könnte das gefährlich sein? Ja, ich glaube auch, wenn der da mit seinen toten Bazillen da ankommt, die siehst du nicht. Und ich glaube, genau das Gleiche müssen wir einem Menschen erklären und zeigen, mein Lieber oder meine Liebe oder wer der auch ist, der jetzt vor dir steht, dem du das Evangelium bringst. Du magst gerecht sein wie dieses reine Wasser, aber diese tödliche Bakterien von Sünde sind in dir und verunreinigen dich und die töten dich eines Tages. Also es ist wichtig, dass man diesen Punkt bringt. Und dann führen wir die Person zur Anbetung, wenn er die Sünden bei Gott niederwerfen möchte und bei Gott anbeten. Ja, das wäre dann der nächste Schritt, den wir in dieser Missionsstrategie Gottes sehen. Und wenn die Person angebetet hat, wenn er sich vor Gott niedergeworfen hat mit seiner Schuld, mit seiner Sünde bei Gott niedergelegt hat, ja, dann ist der nächste Schritt. Es geschieht. Jetzt muss ich hier was überspringen wahrscheinlich. Dann geschieht Belehrung auf jeden Fall in dieser Situation, die Jüngerschaft. Also der nächste Schritt wäre die Jüngerschaft. Und auch das ist sehr wichtig, was wir hier sehen, dass Jesus wirklich Jüngerschaft betreibt. Kapitel 4, Vers 26 sehen wir, dass die Frau zu der Erkenntnis kommt und Jesus ihr offenbart, wer er ist. Ja, Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Wenn du flüchtig drüber gehst, denkst du, okay, ja, er hat einfach nur gesagt, ich bin der Messias. Aber wenn du etwas darüber nachdenkst, dann offenbart er ihr über die Person Gottes. Er offenbart ihr über den Messias. Das ist eins der ersten und der tiefsten Lehren, die einen jeden begleiten sollte. Und zwar das Lernen über Gott, die Offenbarung Gottes, dass wir über Gott lernen sollen, dass wir erkennen sollen, wer er ist, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist, was Jesus hier macht. Er erklärt der Frau, dass er der Messias ist. Wisst ihr, viele im Leben Jesu wollten wissen, wer er ist, und er hat es ihnen nicht gesagt. Sie haben danach gefragt, wer ist dieser? Und sie haben keine Antwort bekommen. Aber dieser Frau, wo sie sozusagen bereit war anzubeten und angebetet hat, da sehen wir, dass er sie dazu führt, das zu erkennen, dass er der Messias ist. Er bekennt sich dazu. Er ist der Priester, er ist der Prophet, er ist der König. Also er ist derjenige, der die Beziehung zwischen ihr und Gott in Ordnung bringt, der ins Allerheiligste reingeht als Priester. Er ist der Prophet, der ihr Weisung gibt, auf den sie hören soll, der die Worte Gottes verkündigt. Und er ist auch der König, der die volle Autorität über ihr Leben hat. Also nur in diesem, dass er ihr sagt, ich bin der Messias, sehen wir sozusagen in Miniformat die Offenbarung der Person Gottes und was damit zusammenhängt. Ein jeder von uns lebt sein Leben nach dem, wie er Gott versteht. Wie du dein Gottesbild hast, so lebst du. Hast du ein schlechtes Gottesbild, lebst du so. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus Malachi Kapitel 3, Vers 14. Hier haben Leute, die haben ein gewisses Gottverständnis, ein gewisses Bild von Gott. und wir sehen die Folgen davon. Also die Leute sagen, also Gott spricht sie an, ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen. Also das war ihre Gottesvorstellung. Sie dachten, so wie sie Gott kannten, das spielt Gott keine Rolle. Gott kümmert sich nicht darum. Das ist, was sie über Gott gedacht haben. Und was war ihr Verhalten? Sie haben Gott lahme Tiere, also blinde Tiere gebracht. Ja, also die haben Gott einfach nur das Letzte geopfert, weil ihre Gottesvorstellung so war. Und genau so wird auch bei uns es sein. Unser Leben wird so gelebt, wie wir Gott kennen. Deswegen bei der Jüngerschaft des Allererstes ist die richtige Gotteserkenntnis. Und das ist, was Jesus in dieser ganz Kürze hier macht und zeigt. Ja, also in der Missionsstrategie, die Gotteserkenntnis. Also so lehrt Jesus die Frau, so belehrt Jesus die Frau. Das Zweite ist, Jesus wendet sich zu seinen Jüngern zu. Und auch diesen Text möchte ich, da wir uns dem noch nicht so richtig zugewandt haben, den möchte ich lesen, von Vers 31 bis 38. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss, also die Frau ist gerade weggegangen und jetzt kommen die Jünger und reden. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Er spricht zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Also, hier ist die Belehrung der Jünger und auch hier steckt viel mehr, als wir auf der Oberfläche vielleicht sehen. Als allererstes finden wir, und das ist sozusagen so ein Appendix, die Reife oder den Stand der Jünger, den sie bereits schon haben. Ja, dieses Gespräch ist jetzt mit Menschen, die bereits Kinder Gottes sind, die Jünger Jesu sind. Und wir sehen ihre Reife, ihren Stand an dem, dass sie dazukommen und Jesus mit dieser Frau reden sehen und still sind diesbezüglich. Ja, nicht ausrasten und nicht Fragen stellen. Ein Neuling, er ist voller Fragen, genauso wie ein kleines Kind, das sozusagen aufwächst. Das gehört zum Leben. Man kommt zu einer Situation dazu und man stellt Fragen. Aber warum? Aber warum hast du mit ihr geredet? Ja, was wolltest du von ihr? Und so weiter und so fort. Und wir sehen den Stand der Jünger. Sie kommen hin, sie fragen sich das im Kopf. Ja, aber sie sind still. Und das ist ein Anzeichen von einem, der etwas gereift ist. Der kann eine Situation beobachten, der sieht sich das an und verschweigt einfach vielleicht die Fragen, die er im Kopf hat. Vertraut seinem Meister, ja, dass hier alles sauber gelaufen ist, ja, dass hier nichts weiter zu denken ist, wie das, was sie gesehen haben. Also das zeigt etwas über den Stand der Jünger. Aber jetzt zu dem, was Jesus sie lehrt. Das Erste, was er ihnen zeigt, ist der Wille Gottes in der Priorität. Ja, der Wille Gottes hat Priorität im Leben eines Jüngers. In einem Leben von einem Kind Gottes hat der Wille Gottes die oberste Priorität. Und das ist, was er vergleicht, wie mit der Speise. Wir leben ja, um zu essen. Wir, Viele sagen ja, wir leben nicht, um zu arbeiten, sondern wir arbeiten, um zu leben. Und dazu gehört auch das Essen. Ja? Wir arbeiten, damit wir essen können. Unser Leben dreht sich auch irgendwo um diesen Faktor. Ja? Natürlich auch anderes zu genießen, aber das Essen gehört dazu. Und das ist, was Jesus hier gebraucht und sagt, guck mal, ihr wollt jetzt hier, damit ich mich hinsetze und esse, aber mein Essen liegt woanders. Er vergleicht das, was er sie gleich belehrt, mit dem Essen. Und zwar in der Priorität Gottes, der Wille Gottes hat Priorität. Ja, so wie das Essen in vielem Priorität hat in unserem Leben. Der Wille Gottes hat Priorität in unserem Leben. Und zwar nicht nur zuerst der Wille Gottes und danach unser. Ich glaube, dass es manchmal so verstanden wird, wenn wir darüber reden. Der Wille Gottes hat Priorität, dann verstehen wir, okay, erstmal tun wir, was Gott will und danach tun wir, was wir wollen. So nicht. Ja, das ist nicht ein Leben, was Jesus hier präsentiert, unter der Autorität Gottes, in der Priorität seines Willens zu leben, sondern dass das ganze Leben unterordnet wird. Das ganze Leben spielt im Willen Gottes ab, in der Priorität. Ein Beispiel, was wir alle sehr gut kennen. Ja, wir sind damit aufgewachsen und wir gebrauchen das auch oft selber. Ich denke unbewusst. Bei Feiern, ja, wenn wir sagen, oh, jetzt kommt der geistliche Teil und danach kommt ein anderer Teil. Ja, das ist genau das. Also hier kommt erstmal sozusagen der Wille Gottes und danach kommt unser Wille. Ja, erstmal machst du, was Gott will und dann kannst du machen und lassen, was du willst. Nein, ja, ein Leben unter der Priorität Gottes, unter dem Willen Gottes, da gibt es keinen ungeistlichen Teil. Ja? Da gibt es keinen Teil, der nicht unter dem Willen Gottes ist. Denn Gott sagt, selbst das Essen und Trinken sollen wir was machen? Zu seiner Ehre. Ja? Ob ihr nun isst oder trinkt. Alles in unserem Leben ist ein geistlicher Teil, ist ein Leben unter der Autorität Gottes. Und das ist, was Jesus hier den Jüngern zeigen möchte. Nicht einfach, okay, jetzt machen wir das, was Gott will. Okay, und danach werden wir essen. Auch das Essen gehört dazu, aber zur richtigen Zeit. Ja, also erstmal war was anderes. Und hier das Leben unter der Priorität Gottes bedeutet, kontinuierlich sich darunter zu stellen und so zu leben. Das nächste, der Wille Gottes hier in dieser Geschichte ist, aufs Feld hinauszugehen und zu ernten. Ja, das ist, was er ihnen hier deutlich macht. Vers 35 lese ich. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Also das ist ein Vergleich aus ihrem Leben. Und zwar, sie waren in der Lage, auf das Feld zu gucken und zu sehen, okay, nach der Farbe des Weizens, der Gerste, was auch immer, jetzt sind wir in dem und dem Stand. Und wenn die zu dieser Zeit jetzt auf die Ernte geguckt haben, dann haben sie gesagt, okay, noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Ja, einfach aus ihrer Betrachtung der Felder. Und Jesus nimmt das, gebraucht das hier als Beispiel und sagt, okay, sagt ihr nicht, noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Also, er spricht hier auf einmal von irgendwas anderes. Er nimmt das Beispiel sozusagen aus ihrem Leben, das sie gebrauchen, und benutzt das jetzt auf diese Leute, die jetzt hier gleich ankommen werden. Er benutzt das auf die samaritische Frau und sagt, hier ist die Ernte und hier muss geerntet werden. Manche beziehen, dass Jesus über die Zukunft spricht, ja, und sagen, ja, die Ernte, das ist irgendwann mal was kommt, das ist auch richtig, der Herr spricht selber, dass die Ernte ist das Ende der Weltzeit, aber nicht in diesem Kontext. Hier spricht er unmittelbar von den Leuten, die gleich ankommen werden, und von der Ernte spricht er, dass die Leute zum Glauben geführt werden müssen, ja? Dass ihnen das Evangelium verkündigt werden muss. Gleich kommt die Stadt heraus und die Jünger müssen belehrt werden. Also ein Leben unter der Autorität, unter dem Willen Gottes bedeutet auch aufs Feld hinauszugehen. Es bedeutet zu ernten. Das ist der Wille Gottes und das ist, was Jesus sagt. Ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Ja, Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, dass Leute geerntet werden, dass Leute zum Glauben geführt werden. Der Satz geht aber noch weiter. In Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende. Und das Werk vollende. Und hier, wo ich das betrachtet habe, musste ich einfach Halleluja ausrufen. Ja, ob es euch passt oder nicht. Das hat mich erfreut, dass Jesus sagt, ich möchte, dass ihr lernt, auf die Ernte zu gehen, euer Leben unter Gottes Willen zu stellen und auch von mir lernt, ich bin gekommen, um das Werk zu vollenden. Das würde auch für uns bedeuten, das Werk zu vollenden. Aber in unserer Perspektive und in unserem Können ist das Werk zu vollenden natürlich etwas anderes, wie das, was Jesus auf sich bezieht, wozu er gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun und das Werk vollenden. Wenn du es betrachten würdest, einfach, ja, das Werk zu vollenden, ist einfach nur, ja, zu machen, durchzuziehen. Aber das Griechische ist wirklich dahin durchzuziehen, bis zu dem Punkt durchzuziehen, bis es fertig ist, bis es vollbracht ist. Es wird gebraucht für den Ausdruck, bis es vollkommen ist, bis es perfekt ist. Okay? Jesus ist gekommen, um sozusagen zu ernten, zu evangelisieren, Menschen zum Glauben zu führen und dann das Werk vollenden. Leute, die Schrift ist voll von Heilssicherheit. Ja? Auf Schritt und Tritt, und ich schäme mich, dass ich das früher nicht gesehen habe. Jesus ist gekommen, das Werk zu vollenden. Und derjenige, der behauptet, dass es keine Heilssicherheit gibt, der lästert das Werk Christi, dass er das Werk nicht vollendet hat, dass er es nicht bis zur Vollendung führt, dass er einfach nur vielleicht aberntet, ja, die Leute zum Glauben führt und dann da sein lässt und sagt, okay, ihr lieben Leute, eure Sache lebt weiter. Ist es nicht Halleluja? Er kommt, um das Werk zu vollenden, zu Ende zu bringen. Ein Beispiel dafür, wie es gebraucht wird, dass ihr das wirklich seht. In Philipper Kapitel 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Und ihr wisst, wovon hier Paulus spricht. Er sagt, ich habe ein Ziel, ich möchte wachsen, ich möchte Gott mehr kennenlernen, ich möchte von ihm verändert werden und als ein Auferstandener, als ein neuer Mensch, als ein Kind Gottes leben, ja? Als ein auferweckter Christ leben, in dieser Kraft Gottes leben. Und er sagt, ich habe das noch nicht vollendet, ich bin noch nicht zu dem Abschluss gekommen, dass ich das geschafft habe. Okay? Also das zeigt uns die Absicht, die Jesus hier hat. Er vollendet dieses Werk und das ist, was er seine Jünger lehrt, immer und immer wieder. Nächstes, Gott belohnt Arbeiter. Das ist das Nächste, was Jesus seine Jünger hier lehrt. Gott belohnt Arbeiter, und zwar in Vers 36, und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Warum ist das notwendig, in einer Belehrung der Jünger, ihnen die Geschichte des Lohns sozusagen fortzuführen, sagen, Leute, ihr werdet belohnt. Vielleicht gäbe es einige Antworten, aber wenn wir jetzt hier in den Text gehen, werden wir sehen, dass die Leute zu konfrontieren, es gibt eine Belohnung, ist identisch und ist parallel damit mit der Verantwortung. Wenn du verstehst, es gibt Lohn, dann musst du verstehen, okay, dann muss etwas gemacht werden. Und das ist, was Jesus ihnen deutlich macht, ihr Lieben, es gibt ein Preisgericht und ein jeder wird dort verantworten müssen. Also die Belehrung über den Lohn ist in einer gewissen Art und Weise nichts anderes wie die Belehrung über die Verantwortung des Jüngers, dass er hingehen und dass er arbeiten muss. Es wird sehr deutlich im 1. Korinther Kapitel 3, Vers 10, und da möchten diese Stelle möchten wir aufmachen, zusammen lesen. 1. Korinther Kapitel 3 von Vers 10. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf baue. Dieser Vers 10, das ist fest, daran gibt es nichts zu rütteln. Ja, das steht außerhalb deiner und meiner Verantwortung. Hier hat Gott gegeben, hier hat Gott eingesetzt, hier hat Gott gewirkt. Aber, ja, Entschuldigung, noch Vers 11 erstmal. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das gehört auch noch zu diesem Festen, das nicht zu der Verantwortung gehört. Ne? Das hat Gott gemacht. Das ist fest. Das Fundament, der Grund liegt. Aber, Vers 12, wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, okay, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemands Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, okay, es wird durchs Feuer erprobt und wenn es bleibt, was dann? So wird er Lohn empfangen. Denkt daran, soll das Werk bleiben, gibt es Lohn. Warum lehrt Jesus die Jünger über den Lohn? Das müssen sie verstehen. Es hat etwas zu tun, wie man baut. Es muss sie daran erinnern. Es macht einen Unterschied. Gibt es Lohn oder gibt es nicht Lohn oder gibt es viel Lohn oder wenig Lohn? Ja, wenn es bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemands Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch wie durchs Feuer hindurch. Warum wird er gerettet werden? Weil das Fundament unrüttelbar ist. Das steht außerhalb deiner Verantwortung. Das steht fest. Und sicher, Christus ist gekommen, um das Werk zu vollenden. Und gerade wo er das den Jüngern gezeigt hat, ich bin gekommen, um das Werk zu vollenden, geht er hin und spricht mit ihnen und sagt, es gibt eine Belohnung, es gibt Lohn, denkt daran. Das zieht euch in die Verantwortung der Arbeit. Guckt mal, wie der Hebräer-Schreiber es wiedergibt, wie notwendig er das macht. Hebräer Kapitel 11, Vers 6, er spricht ja eigentlich in dem 11. Kapitel über den Inhalt des göttlichen Glaubens, also was der Inhalt eines rettenden Glaubens ist. Und hier ein Beispiel nimmt der Henoch und spricht von Henoch, dass er entrückt wurde. Und der Grund dafür, dass er entrückt wurde, also Gott sehen durfte, er wurde entrückt, er durfte Gott sehen, der Grund dafür war, dass er Gott wohlgefällig ist. Und dann erklärt er das, was das bedeutet, Gott wohlgefällig zu sein. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlgefällig zu sein. Du kannst Gott nicht sehen, du wirst auch nicht entrückt werden. Ja, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihn zu sehen, entrückt zu werden, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist, Ja, hier, das hat etwas zu tun mit der Gottkenntnis. Und das Zweite, und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das muss man wissen. Also wir werden sozusagen gezwungen, das zu wissen. Wir werden verantworten über alles, was wir gemacht haben, im Preisgericht. Und das ist die Sache des Lohnes, die Jesus hier seinen Jüngern beibringt. Also, wir haben hier vieles aus dieser Geschichte zu lernen, indem, dass wir einfach Jesus betrachten, wie er ist, wie er gelebt hat. Zu lernen dadurch, dass wir Gott betrachten, wie er missioniert. Und lass uns das zu unserem Anliegen machen, ja, wenn einer oder der andere gesehen hat in seinem Leben, okay, mir fehlt es hier oder da, lass uns das ins Gebet nehmen. Nicht nur für jetzt, aber wir können es auch jetzt in kurzen, lauten Gebeten machen, aber auch in unserem Alltag, dass wir in diesem wachsen. Gott gibt diese Geschichte nicht einfach so, sondern damit wir dort hineinwachsen, ihm ähnlicher werden.